Ich freue mich, mit Ihnen diese paar Tage zusammen auf dem Weg zu sein. Und ich erwarte und auch unsere Mitarbeiter und gewiss auch manche oder viele unter Ihnen haben dafür gebetet, dass das gute, gesegnete Tage werden, wo neben aller Wissensvermittlung vor allen Dingen doch die Bitte ist, dass wir erleben, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Ein Stückchen mit hineingenommen werden in das Erfahrbare dessen, dass Gottes Wort ganz konkret ist. Wenn wir jeweils zu Beginn unseres Zusammenseins über ein biblisches Wort nachdenken wollen, dann werden uns diese Gedanken in diesen Tagen dann in anderen Beiträgen immer wieder begegnen. Es steht da ein gewisses Prinzip dahinter, das immer seine Gültigkeit irgendwo hat, denn das Einprägen von Wissen, von biblischen Worten, hat mit Üben zu tun. Einprägen in unser gottvertrauendes Denken und Einüben hat auch ein bisschen mit Disziplin zu tun. Wir wissen das von dem englischen Wort für Jünger, das ja in seinem Wortstamm dieses Wort Disziplin hat. Also ein Stück Üben. Deswegen finden wir in den anderen Beiträgen immer wieder Querverbindungen zu dem Wort am Anfang des Tages. Sie haben schon, da sehe ich vor Ihnen liegen, Arbeitsmaterial bekommen zum Mit- und Nacharbeiten. Sie haben zwei Möglichkeiten im Blick auf dieses Arbeitsmaterial, das immer die zweite Einheit am Vormittag betrifft. Entweder Sie notieren so einfach mit, auch anhand von Punkten, die ich nenne, was ich versuche, dass es rüberkommt zu Ihnen, oder aber Sie beginnen bereits, denn die Punkte finden Sie auch in diesem Arbeitsbogen, sich da in den Arbeitsbogen hinein zu übertragen, was Ihnen wesentlich erscheint. Das Zweite ist vielleicht ein bisschen anstrengender, weil man mit einem Ohr hören muss, mit dem anderen ein bisschen folgen. Das überlasse ich Ihrer eigenen Arbeitsmethode, wie Sie am ehesten das festhalten können. Noch ein Stichwort, Stichwort Gespräche. Niemand von Ihnen muss in diesen Tagen mit Fragen und Problemen wieder hier weggehen, ohne das Gespräch gesucht zu haben. Sei es in den Freiräumen, die Sie haben untereinander, sei es mit einer der Schwestern hier oder auch das Gespräch mit mir. Das soll einfach gesagt sein, auch das gehört zu einem solch ganzheitlichen Kurs. So viel der Vorbemerkungen. Wenn Sie Ihre Bibel mit dabei haben, dann lade ich Sie ein, im Alten Testament Jesaja 43 aufzuschlagen. Jesaja 43, das soll so ein Stück weit unser Einstieg sein zu unserem Thema Ängste bewältigen, Vertrauen gründen. Jesaja 43, die ersten 5 Verse und der 11. Vers. Ich möchte den Text lesen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Drei Worte will dieser Bibelabschnitt in unser gottvertrauendes Denken einprägen. Im Blick auf all das, was uns umtreiben oder ängstigen will, diese drei Worte: fürchte dich nicht. Diese Worte haben Gültigkeit, wenn wir Angst haben vor dem Morgen, wenn wir Angst haben vielleicht vor der Einsamkeit im Heute. Sie gelten für alle Befürchtungen, für alle Krisen, für alle Konflikte, auch für alle Schmerzsituationen. Sie gelten auch für das Gefühl, Führungen nicht gewachsen zu sein. Ebenso haben sie ihre Gültigkeit für das Gefühl im Blick auf Minderwertigkeit, im Blick darauf, nicht angenommen, nicht geliebt, nicht verstanden zu werden, zu sein. Es gibt Situationen im Leben, die kenne ich auch, wo man aus tiefster Sehnsucht heraus im Blick auf solche angesprochenen Defizite sich die Frage stellt: Gilt das tatsächlich mir? Darf ich da anstelle von Jakob, anstelle von Israel, meinen Namen einsetzen? Fürchte dich nicht, Kurt Scherer, oder sie nun mit ihrem Namen? Wo dahinter Fragen aufsteigen, und Fragen auch an Gott darf man stellen, bis hin zur Warum-Frage, auch die darf man stellen. Man darf vor Gott klagen und auch anklagen, je nach Situation, wenn man bei der Adresse bleibt, bei ihm: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann Gott mir wirklich weiterhelfen? Kann das denn sein, dass ich wirklich nicht der Angst ausgeliefert bin? Dass ich ohne Furcht vor morgen, dass ich dem vielleicht nicht gerecht werden kann, ohne Angst vor Einsamkeit, vor dem Gefühl, abgeschrieben zu sein, doch leben kann? Wo ich nehme an, Sie kennen das auch, dass da dann auf dem Hinterweg plötzlich wieder diese Fragen doch reinkommen wollen. Man übt sich im gottvertrauenden Denken und doch irgendwo im Hinterhäuschen ist die Frage dann doch schon wieder da. Aber stimmt es doch wirklich? Werde ich den Überraschungen, werde ich den Anforderungen, werde ich im Blick auf das, was aus mir selbst hochsteigt? Befürchtungen und Anforderungen kommen ja nicht immer nur von außen. Sehr vieles in den Falten unserer Persönlichkeit versteckt, was aus uns selbst hochkommt. Aus Unverarbeitetem, aus Verdrängtem, aus Defiziten, die einfach da sind. Werd ich ihm gewachsen sein? Wo ist da der Grund, das Fundament, die Basis für Furchtlosigkeit? Nicht, dass ich drüber stehe, das meine ich nicht, sondern mit rechtem Umgang, zu rechtem Umgang mit das, mit dem, was mich bedrängen sind. Wie gesagt, mir sind solche Fragen, solche Betroffenheit ist mir nicht fremd. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich nach Leib, Seele und Geist ziemlich fertig gewesen bin, am Boden lag, und da empfand ich diese drei Worte, die wir uns ja einprägen wollen, fürchte dich nicht, die empfand ich als Appell. Reiß dich zusammen. Da wollte in dieser meiner Betroffenheit Gott also auch noch was von mir. Nun glaub mal richtig. Doch gerade das hat mich dann noch mehr in Bedrängnis gebracht. Bei diesem Wort, fürchte dich nicht, und setzen Sie getrost Ihren Namen ein, geht es nicht darum, dass Gott nun sagt, nun reiß dich doch mal zusammen. Oh nein. Und das ging mir in dieser Bedrängnis damals auf. Das ist ein seelsorgerlicher Zuspruch. Fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es gibt Gründe. Und es folgen dann in unserem Text, wenn Sie da hineinschauen, lauter Begründungssätze. Fürchte dich nicht, denn. Nicht reiß dich zusammen, mach's aus eigener Kraft. Oh nein, fürchte dich nicht, denn ich. Gott, liebe Schwestern, ist der entscheidende Faktor. Und Faktor heißt auf Deutsch, also eingedeutscht, Macher. Gott ist der entscheidende Macher. Gott ist der entscheidende Faktor. Gott ist die Hauptperson in unser aller Leben. Er will das sein und nicht die Angst. Nicht, was uns bedrängen will, soll Priorität haben. Was uns Angst hat, ja, in seinem Wort stand mit Enge zu tun. Nicht die Enge. Fürchte dich nicht, denn. Und wenn wir nun an unserem Text entlang gehen, werden uns verständnisvoll. Wir sind eigentlich am Anfang unserer Tage in Gottes Seelsorge. Er nimmt uns hinein in seine Audienz heute Morgen. Es kommen nun lauter Begründungssätze, die Anlass sein wollen zu gottvertrauendem Denken. Dieses Wort werden Sie in diesen Tagen mehrmals noch von mir hören. Zu zuversichtlichem Denken, zu verheißungsbezogenem Denken. Fürchte dich nicht. Was nun kommt, habe ich heute Morgen schon einmal gelesen. Und zwar in Ihrem Bibelleseplan. Denn ich habe dich erlöst. Davon ist bei Ihnen heute Morgen in Ihrem Bibelleseplan die Rede. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist der erste Satz. Gott, lassen Sie mich das mal im Bild sagen, Gott hat uns losgekauft von der Versklavung an die Macht der Angst, indem er Jesus für Sünde, Tod und Teufel hat bezahlen lassen. Da hat Gott, einmal so ganz einfach ausgedrückt, die größte Loskaufsumme auf den Tisch gelegt. Nun braucht keiner von uns mehr so zu leben, als sei das nicht geschehen. Wir gehören Gott auch mitten in dem, was uns ängstet. Nicht Angst gehört zur Nachfolge Jesu. Das ist vielleicht schon etwas, wo man korrigieren muss, wenn wir nachher an unsere nächste Einheit kommen von den Gottesbildern. Wer also meint, Jesus Nachfolge sei außerhalb des Raumes von Angst, der unterliegt einem falschen Gottesbild. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber nicht Spielball von Angst. Wir gehören Gott, nicht der Angst. Das Zweite, was uns gesagt wird, denn, wieder dieser Begründungssatz, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat in Jesus zu Ihnen, zu mir, zu uns eine personale Beziehung hergestellt. Nicht nur diese individualistische, persönliche Beziehung. Wenn du mein nur bist, wenn ich dich nur habe, ich tue jetzt akzentuieren falsch dieses Lied. Es geht nicht nur um die persönliche, sondern dort, wo wir wissen, ist eine personale. Ich glaube nicht an eine Idee, nicht an das Wort Gottes. Ich glaube an die Person Jesus Christus. Nicht ein System, nicht ein Lehrgebäude. Kann sich wiederum einiges korrigieren in meinem gottvertrauenden Denken. Er kennt uns mit Namen. Heißt mit anderen Worten, wir sind ihm nicht gleichgültig. Selbst wenn wir Wege geführt waren, die uns, wie es in einem Gedicht heißt, seltsam, rätselhaft und schwer erscheinen, gilt es, Gott kümmert sich um sie, um mich, individuell. Er weiß, wie es an anderer Stelle heißt des Neuen Testaments, er weiß, wo wir wohnen. Und da sagt er, du bist mein, nicht der Angst. Mein bist du. Das ist etwas, wenn ich das aufnehme in mein gottvertrauendes Denken, ist das etwas so Wohltuendes. Dieses Wissen, nicht Sicherheit, Gewissheit. Gewissheit ist Ausdruck einer personalen Beziehung. Das ist so wohltuend, so heilsam, diese Zuwendung, dass der sagt, mein bist du. Wir erfahren sie auch immer wieder, diese Gewissheit. Ich möchte einen Gedanken noch einmal kurz aufnehmen, den ich schon äußerte, mitten in der Bedrängnis. Dort, wo wir sagen, rufen, mein Gott, warum? Wir dürfen so rufen. Das ist auch heilsam. Nur die Adresse muss stimmen. Dieses mein Gott. Wir dürfen uns, ist ja ein feststehender Begriff in der Seelsorge heute, wir dürfen uns ausreden bei Gott. So Herz ausschütten. Keine Ausreden, wie man es so klingelt im Ohr. Nein, aussprechen, ausreden, bis nichts mehr kommt. Bis alles raus ist. Auch mit dem, was uns bedrängt. Bei diesem mein Gott. Vielleicht zögern zunächst. Vielleicht ängstlich buchstabierend. Aber letztlich doch vertrauend. Der hat nichts gegen mich. Der will mich nicht fertig machen. Im landläufigen Sinne. Er will mich fertig machen. Mit Bindestrich. Zubereiten. In sein Bild umgestalten. Der nächste Satz, denn ich bin der Herr, dein Gott. Das ist der dritte Grund. Zwei Bilder aus unserem Text, die können wir aufnehmen als Illustration, wollen das verdeutlichen, was das heißt. Ich bin der Herr, nicht die Ängste, nicht die Bedrängnis, nicht die Einsamkeit. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Nicht, manchmal hat man doch den Eindruck, das Wasser steht einem bis zum Hals. Vielleicht kennt der eine oder andere unter Ihnen auch die Situation, wo er gedacht hat, jetzt schlagen die Wellen über meinem Kopf zusammen. Jetzt versinke ich. Nein, nein, ich bin der Herr. Nicht das Wasser, nicht die Wellen. Lassen Sie uns doch ganz bewusst in solchen Lebenslagen, wo Bedrängnis, wo Enge kommt, uns fest an sein Wort halten, weil er sich an sein Wort gebunden hat. Gott lügt nicht. Er hat sich an sein Wort gebunden, deswegen können wir uns an sein Wort halten. und suchen wir ihn wirklich im Gebet, im Gespräch. Ich bin der Herr. Oder das andere Bild vom Feuer. Feuer ist in der Bibel oftmals Sinnbild für Anfechtung. Die Flamme soll dich nicht versengen. Feuer, wie gesagt, als Bild der Anfechtung. Ich möchte das Bild bewusst einmal, und das will ich in diesen Tagen oft tun, auf das Frohmachende des Wortes besonders zu sprechen kommen. Doch nur dort, wo wir etwas besitzen, kann uns etwas streitig gemacht werden. Wenn wir also angefochten sind, ist das Zeichen dafür, dass wir glauben. Nur wo Besitz da ist, kann er mir strittig gemacht werden. Anfechtung ist also Ausdruck dafür, dass Glaube da ist, Beweis für Vertrauen zu Gott in unserem Leben. Die Frage ist, und da hoffe ich, dass Hilfen rüberkommen, die Frage ist, wie wir mit solcher Anfechtung umgehen. Wie wir mit Bedrängnis, denn das ist ja das Wort im Johannesevangelium von Angst, Bedrängnis, wie wir mit Bedrängnis umgehen. Wie wir im Grunde genommen mit dem vierten Grund, der uns genannt wird in diesem Text, uns auseinandersetzen, denn ich bin dein Heiland. Dein persönlicher Retter. Dein Helfer in aller Not. Und es gibt nichts, das größer wäre, als ich es bin. Keine Not. Im Grunde, um es mit anderen Worten zu sagen, richtet sich diese Ermutigung gegen alles falsche Sorgen. Sorgen bringt Angst und Pein. Lassen Sie uns doch Jesu Worte konkret leben. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also nicht Sorgen um morgen. Das sagt er uns ganz konkret. Wie viel Kraft geht uns oft verloren im Sorgen um morgen? Die Kraft brauchten wir aber, um das heute zu gestalten. Wir wollen also lernen, seine Worte konkret zu leben, nicht nur im Kopf sie zu haben. Nicht nur wissen, leben, anwenden, üben, Jünger sein, einüben. Gott will nicht, dass die Sorgen uns fertig machen. Es ist wieder so ein Wortspiel. Er will, dass wir mit ihnen fertig werden. Und dann machen sie uns fertig, bereiten sie uns zu. Positiv. Wir bringen das alleine nicht fertig. Deswegen sagt er ja, ich bin dein Heiland. Ich bin dein Helfer. Oder so ganz salopp mal gesagt, lass mich doch sorgen. Lass mich die letzte Verantwortung haben. Wo wir das tun, damit kommen wir zum nächsten Punkt, machen wir eine weitere Erfahrung. Fürchte dich nicht, denn ich achte dich wert. Wer von Gott wert geachtet ist, geliebt ist, hat keinen Grund, sich Angst, Furcht, Sorge auszuliefern. Wir wollen das ganz bewusst hören, auch wenn wir es vielleicht schon so oft gehört haben, dann wollen wir es mit einer Entscheidung in unser gottvertrauendes Denken aufnehmen. Jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise überflüssig vorkommt, oder auch der, dem das Leben von anderen schwer gemacht wird, sodass er nach Sinn und Wert, wir haben das im Augenblick in unserer Reihe klipp und klar, wir haben ja eine Funkbude, wird eingeübt, jetzt im Fernsehen, also über Super Channel, unter diesem Stichwort klipp und klar, da haben wir auch eine einstündige Sendung mit dieser Konstellation von arbeitslos, sinnlos, wertlos oder wertlos, sinnlos. Nein, auch wenn hier ein Zusammenhang ist von Arbeit und Wert und Sinn des Lebens, ganz gewiss auf die ersten Seiten der Bibel zurückzugehen im Blick auf Bestellung der Erde, ist aber nicht der letzte Sinn und Wert unseres Lebens darin begründet, dass ich arbeite. Sondern das gibt unserem Leben, laut Katechismus auch, Sinn und Wert, in Gemeinschaft mit Gott leben und ihm dienen dürfen. Das ist eine Antwort, die erste Frage aus dem Katechismus. In Gemeinschaft mit Gott leben und ihm dienen dürfen, das gibt meinem Leben Sinn und Wert. Dass Gott sagt, du, wieder unseren Namen einsetzen, ich achte dich wert, ich habe dich lieb. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mein bist du. Und darin liegt Sinn und Wert deines Lebens. Und darauf gründest du alles andere. Wo das zur Gewissheit wird und diese Gewissheit immer wieder genährt wird, können wir auch aufatmen. Niemand von uns, und das dürfen wir auch anderen Menschen sagen, ist bei Gott abgeschrieben. Sondern seine Absicht mit uns und den anderen Menschen ist, dass wir eingeschrieben sind im Buch des Lebens. Nicht ausgetragen, eingetragen. Als Kind Gottes. Als Miterbe Jesu Christi. Wen Gott so wert achtet, der braucht nicht mehr minderwertig über sich selbst zu denken. Das ist kein Grund. Er ahnt etwas ganz neu von dem und vielleicht findet er ganz neu zu dem, was dann im Psalm 139 steht. Ich danke dir, Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin. Dass plötzlich Kampf in mir aufhört. Dass ich lerne, ein Ja zu meiner Persönlichkeit zu finden, in meinem So-Sein, das eben nicht ist wie das andere Sein des anderen. Kleinod Gottes, von ihm gewollt, das ist oft, ja, was möchte ich sagen, die Einflugschneise im seelsorgerlichen Gespräch mit Menschen, die menschlich gesehen aus einer Familienkonstellation kommen, wo Defizite mitgegeben wurden, entweder im Sinne dessen, dass sie nicht gewollt waren, oder dass sie aus zerrissenen Familienverhältnissen kommen, oder dass sie Vater und Mutter nicht kennen. Wenn Gottes Geist und Sie und ich dürfen dann Assistent des Heiligen Geistes sein in der Seelsorge, wenn Gottes Geist dann durch Sie, durch mich zu arbeiten beginnt, am Herzen und Denken des anderen, dann ahnt er plötzlich, was das heißt, von Gott gewollt. Kein Zufallstreffer. Von Gott gewollt, treten plötzlich die anderen Fakten, die eine Rolle spielen, aber sie werden sekundär, nicht mehr primär. Tritt eine Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit ein. Und er hat zu viel an Sie und an mich gewandt, um uns wieder loszulassen. Diese Loskaufsumme ist sehr, sehr hoch, einmalig. Denn ich habe dich lieb, noch ein Gedanke aus unserem Text. Liebe ist heilender Medizin vergleichbar. Was Vitamine für unseren Körper, das ist Liebe für unsere Seele, für unsere seelisch-geistig-geistlichen Lebensbezüge. Heilender Medizin vergleichbar. Denn so viel Liebe, wie wir brauchen, die können andere nicht geben. Deswegen kommen auch dann oft Enttäuschungen in menschlichen Beziehungen, in Freundschaften, in Ehen. So viel Liebe, wie wir brauchen, die haben wir nicht aus uns. Die kann nur Gott geben. Nur er. Und er hat sie gegeben, das ist Faktum. So sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Auf das alle, da ist keiner ausgeschlossen, die an ihn glauben, also es für sich in Anspruch nehmen, teilhaben am Leben Gottes. Allein dem Satz nachzudenken, wird dafür eine meditative Stunde reichen. Wir sind eingeladen, teilzuhaben am Leben Gottes. Und das ist ewiges Leben. Diese Liebe, mit der Gott uns liebt, von der heißt es, dass sie ausgegossen ist. Also nicht tröpfchenweise ist die da. Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Leben seit dem Augenblick, wo eine personale Beziehung zu Jesus entstanden ist. Jetzt könnten wir assoziieren mit vielen, vielen anderen Worten. Mit 1. Korinther 13. Zu was diese Liebe befähigt. Nicht unsere Liebe. Oh, unsere Liebe ist sehr schnell am Ende. Nein, seine Liebe. Sie ist nicht eifersüchtig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie bläht sich nicht auf. Sie hat einen langen Atem. Sie ist mutig. Sie gibt nie jemanden auf. Merken Sie, das sind alles seelsorgerliche Elemente, die braucht man. Sonst ist man ganz schnell geschockt, wenn der andere nicht pariert, wie man gedacht hat. Wenn der auf seelsorgerlichen Rat vielleicht völlig anders, man sieht den Weg, man sieht das Ziel und er geht trotzdem den anderen Weg, könnte man sehr schnell sagen, na, lass ihn doch laufen. Nein, Liebe gibt nicht auf. Sie hofft. Immer. Sie duldet, auch erduldet. Aber wenn wir, wie gesagt, da aus unseren Quellen schöpfen sollten, da ist nicht viel zu holen. Da merken wir eben, wie schnell wir am Ende sind. Und ehrlicherseits auch manchmal mit uns selbst. Nein, hier heißt es, dass nichts, wenn Sie an Römer 8 am Ende dann denken, nichts und niemand kann uns scheiden von dieser Liebe. Das möchte ich gerne Sie dazu ermutigen, in ein Danke einzusteigen. Und sei es nur buchstabierend. Danke, Herr, dass ich so von dir geliebt bin. Unverdienterweise, zuerst geliebt. Und dass deine Liebe mich befähigt zu lieben. Dass das, was an erster Stelle in meinem Leben stehen will, vielleicht immer wieder Angst, Sorge, Bedrängnis, Befürchtungen, es darf zurücktreten. Schauen Sie, wenn dann ein Leben neue Vorzeichen bekommt, neue Prioritäten, man wechselt seinen Standpunkt. Wer seinen Standpunkt wechselt, bekommt eine neue Perspektive. Nicht das Fundament verlassen, das bleibt Christus immer. Aber Standpunkt müssen wir öfters wechseln, sonst fahren wir fest. Wenn ich den Standpunkt wechsle, bekomme ich eine neue Sicht, eine neue Perspektive. Und das könnte auch durch dieses Ich bin geliebt bei uns stattfinden. Ich werde Ihnen in diesen Tagen so am Ende einer Einheit immer wieder eine oder vielleicht auch mehrere Fragen mitgeben für Sie selbst. Sie sollen in diesen Tagen primär in die Sprechstunde Gottes gehen. Und die Frage, die am Ende heute Morgen steht, nehmen Sie sich einmal im Verlauf des Tages 10, 15 Minuten Zeit und schreiben Sie einmal ein paar Gründe auf, warum Sie sich nicht mehr fürchten müssen. Gründe, warum ich mich nicht mehr fürchten ängsten muss. Im Sinne dessen, ich muss das wiederholen, damit es nicht falsch rüberkommt, im Sinne dessen, dass ich nicht gefangen bin in der Angst. Mit Angst haben wir uns auseinanderzusetzen. Deswegen sind wir im Machtbereich des Bösen. Der Fürst dieser Welt ist der Widersacher. Aber nicht ausgeliefert. Nicht ausgeliefert. Es gibt nur einen Gott. Es gibt den Fürsten dieser Welt, aber das ist nicht der Gott dieser Welt. Es gibt nur einen einzigen Gott und er ist auch Gott dieser Welt. Jesus Christus. Überlegen Sie einmal in diese Richtung hinein. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Herr, unser Gott, wir sagen dir Dank, dass du uns verstehst, kennst, für uns bist, uns begabt hast, wertachtest, lieb hast. Wir wollen uns diese Liebe gefallen lassen. Wir danken dir, dass du uns vertraust, dass wir dir vertrauen. Segne uns die weiteren Stunden dieses Tages. Amen.